Auf diesem Kanal, Orkenspalter TV, rezensiert Mairi ganz viele Rollenspielbücher, ganz viele Abenteuer und Kampagnen. Und oft passiert es, dass wir die dann danach teilweise oder ganz auf dem Kanal Orkenspalter TV spielt, streamen, also aktiv vor der Kamera durchspielen. Was wir bisher nicht gemacht haben, ist, nachdem wir so ein Spiel durchgespielt haben, nochmal drüber zu reden, um dann mit der Erfahrung aus dem Spiel fundierter drüber zu sprechen, ob denn diese Bücher was taugen. Ich finde, das ist ein ganz verrücktes neues Konzept. Wir könnten da was auf der Spur sein und das versuchen wir heute mal. Was meinst du?
Probieren wir es mal. Die Voraussetzung dafür ist, dass man etwas ganz gespielt hat, was bei einer Rollenspielkampagne schon ein bisschen dauern kann. Ein paar Jahre zum Beispiel, bei denen man erstens die Besetzung teils durchwechselt und von einem öffentlichen Stream zu einem internen wechselt. Und irgendwann hat man dann aber Icewind Dale, Rime of the Frostmaiden durch. Das wir haben es sogar in zwei Versionen.
Das ist der erste Versuch nach dem Spielen nochmal. Weil du redest ja aktiv über Nyarlathotep mit Steffen. SL-Erfahrungsberichte, so einmal im Jahr tauscht euch aus. Das letzte Mal ist schon
ein Jahr. Ist schon ein bisschen her. Ja, er spielt sehr viel häufiger. Ja. Wir haben eine lange Pause gemacht. Wir werden aber abschließend, denke ich, nochmal definitiv drüber reden.
Wir können über eine Menge Dinge reden. Und wir haben uns heute eins rausgesucht, ein Ding, das man auf Deutsch gar nicht kriegt. Ist das nicht clever?
Ja, aber wir haben es durchgespielt.
Ja.
Das ist die wichtige Voraussetzung, als gibt es das auf Deutsch.
Wir haben auch andere durchgespielt und über die werden wir auch noch reden, denke ich. Aber das ist jetzt der Einstieg, weil das ist noch relativ frisch und du liebst es vor allem sehr.
Ja, ich mochte deinen PowerPoint gerade. Wir werden darüber
reden. Wir werden darüber reden und wenn es das Letzte ist, was wir machen. Aber heute reden wir über Rime of the Frostmaiden, das meinem Kenntnisstand nach einzige von älteren D&D 5 Abenteuern, die es nicht auf Deutsch gibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob noch andere nicht geschafft haben, übersetzt zu werden. Aber das hier ist in so eine komische Lücke gefallen.
Ja.
Verlagswechsel. Ulysses hat es nicht mehr übersetzt, Wizards noch nicht.
Und das ist schade.
Denn es ist gut.
Es ist gut. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das für mich auch sehr zufriedenstellend ist, insofern, als dass vieles, was ich nach dem reinen Lesen über die Kampagne gesagt habe, sich im Spielen durchaus bewahrheitet hat. Und ein paar andere Dinge sind etwas anders dann geworden in meinem Kopf dadurch, dass wir es gespielt haben und uns aktiv damit beschäftigt haben.
Wir müssen euch wahrscheinlich gar nicht sagen, worum es da geht, weil ihr habt mit Sicherheit damals das Review geschaut und auch die komplette Let's Play-Kampagne mit
50 Folgen?
Nee, aber die letzten Folgen waren Zusammenschnitte. Es könnten über 40 Folgen sein, wenn man die einzelnen... Ich glaube 29, 30, 31 Zusammenschnitte von jeweils 5 Folgen oder so. Also wir reden so von 90 Stunden. 90 Stunden haben wir dran gespielt.
Und das abendfüllend. Ist
viel weniger, als man daran spielen wird, wenn man das ohne Stream macht. Weil man ja im Stream durchpowert.
Und wir haben auch nicht alles, was da drin ist, gespielt. Was? Weil der erste Teil des Buches eine Sandbox ist.
Du hast uns Dinge vorenthalten.
Nein, ihr habt einfach irgendwann beschlossen, dass ihr zum nächsten Kapitel weitergehen wollt.
Das heißt, wir können auch Sachen rausnehmen und noch nachträglich spielen.
Tatsächlich, ja, einzelne Missionen.
Rückkehr nach Icewind Dale. Aber trotzdem, für den Fall, dass ihr vergessen habt, was wir in der Review gesagt haben oder was in der Kampagne passiert ist. Maggie, worum geht's denn hier?
Es geht darum, dass Icewind Dale, eine Region ganz im Norden an der Schwertküste, seit 2 Jahren kein Sonnenlicht mehr hat, weil eine mindere Gottheit des Stillstandes, des Eises und der Grausamkeit, Auriel, sich dort eingenistet hat, nachdem sie den Kampf gegen ein paar andere Gottheiten verloren hat und aus ihrer Heimat rausgeschmissen wurde. Und die herrscht jetzt über diese Gegend und ist gut daran, das Leben dort da als Konsequenz ihrer Taten auszumerzen. Gleichzeitig befinden sich in Icewind Dale aber auch einige alte Geheimnisse, hinter denen Leute her sind. Einmal das, was wir in den Drist-Urden-Roman gesehen haben, dass ein Magier namens Kessel dort einen Turm errichtet hat. Dessen Splitter liegen noch überall herum. Und bestehen aus einer bizarren Substanz, die Leute beeinflusst. Und es liegt eine verlorene Stadt eines untergegangenen Imperiums unter einem Gletscher. Und das sind die drei großen Dinge, mit denen man sich in diesem Abenteuer beschäftigt. Das auch mit dieser Kampagne, die auch grob in 3 Phasen zerfällt. Am Anfang hat man eine Sandbox und erkundet Icewind Dale im aktuellen Zustand mit der ewigen Dunkelheit, die dort herrscht, lernt kennen, wie die Leute damit umgehen, mehr schlecht als recht häufig, löst in jedem Ort einzelne Probleme, verfolgt ein paar größere Fäden, die dann zusammenlaufen. Dann gibt es einen mittleren Teil, in dem diese zusammenlaufenden Fäden zu einem ersten großen dramatischen Bosskampf führen. Und dann gibt es noch fast ein bisschen hinterhergeschoben, den letzten Teil, das letzte Drittel, wo es dann um die untergegangene Stadt geht. Das sind im Grunde drei Abenteuer.
Eigentlich schon.
In einem.
Das war auch so mein Hauptkritikpunkt beim Spielen, dass ich mir dachte, Aurel ist die ganze Zeit die Bedrohung im Hintergrund, aber eigentlich kämpfen wir gegen diese Jürger. Ist das ein Spoiler? Nee.
Nö, ich glaube nicht.
Und wenn wir das erledigt haben, dann widmen wir, weil auch mit der Logik, jetzt sind wir hochstufig genug. Jetzt könnten wir das mal in Angriff nehmen. Aber eigentlich hört das Abenteuer da auf und es beginnt ein neues. Das stimmt schon. Mhm. Ja, es ist aber gut. Das ist wenn man das als klassische Kampagne rausgebracht hätte, wären es wahrscheinlich drei Bände, mit die dann halt lose zusammenhängen. Dann hätte sich auch keiner darüber beschwert, dass das nur so lose ist. Wenn es halt in eine als große Kampagne präsentiert wird, fühlt sich dramaturgisch ein bisschen komisch an. Vielleicht für den Kontext, bevor wir dann zu sehr ins Detail gehen. Das ist eins von diesen klassischen, ich nenne es jetzt mal klassischen, 5e-Produkten, 50 Euro, 300, ist es eins der dicksten, ne? 360 Seiten oder sowas? 320 Seiten. Und eine Mischung aus Kampagnenband und Regionalbeschreibung. Also es wird die Region Icewind Dale mit all ihren Orten und Dörfchen halt aufgearbeitet und gleichzeitig wirst du durchgeführt. Wo man früher gesagt hätte, hier ist ein Kampagnenheft mit den Abenteuern und hier ist der Settingband. Ist das jetzt in eins
reingeworden.
Das ist aber öfter mal passiert. Mhm. Und wird auch noch öfter so passieren, denke ich. Also zum Beispiel war das ja auch bei Waterdeep so. Oder bei Baldur's Gate. Oder bei Trult. Wie findest du das Konzept?
Das ist mein großer Kritikpunkt. Wir unterscheiden uns ja dadurch, dass dir Plot immer wichtiger ist als mir.
Ja.
Mein großer Kritikpunkt ist die Unauffindbarkeit von Informationen in diesem Buch.
Das ist aber ein Kritikpunkt an jedem 5e-Abenteuer.
Ja. Also es ist auf diese Art und Weise schwerer, schnell zu finden, was man sucht. Und es ist sehr viel, was chronisch ist für die 5. Edition von Dungeons & Dragons, in Fließtexten irgendwo drin.
Yeah.
Aber wenn man sie dann findet, sind diese einzelnen Teile des Abenteuers auf wirklich eine wunderschöne Art und Weise miteinander verknüpft. Man kann alle Leute, die damit zu tun haben, schon ganz früh treffen, weil die noch mit anderen Dingen drin hängen. In jedem Ort gibt es mehrere Spuren zu unterschiedlichen Questen und Verschwörungen und anderen Orten. Und du kannst überall hingehen und findest etwas, was dich weiterführt zu einem anderen Punkt, zu einer anderen Story, zu irgendwelchen unterhaltsamen Dingen zumindest.
Magi, ein millionenschwerer Verlag, der die Ressourcen dafür hat, würde sich doch sicherlich die Mühe machen und ein Wochenende einen Praktikanten da dran sitzen, einen Flowchart erstellen zu lassen, wo man welchen Hinweis und welchen NSC findet und wie der mit welchem anderen NSC verbunden ist. Das kostet ja nichts. Ist
haben
das
Sie,
da drin?
Haben Sie vielleicht auch gemacht, aber es wurde nicht abgedruckt.
Das ist schade. Das ist ein Fehler, der passiert Ihnen immer wieder.
Ja, komisch.
Mal im Ernst, ich verstehe das nicht. Es würde das so erleichtern als SL.
Definitiv. Aber diese Bücher gehen davon aus, dass du sie von vorn bis hinten, von hinten bis vorn und quer liest und sie verinnerlichst.
Weil du ein Schüler, eine Studentin bist, die dieses eine Buch besitzt und nichts anderes und auch nur darin
liest. Ja, weil du so viel Zeit hast und weil du nur diese eine Sache spielst.
Da sind wir vielleicht nicht ganz typisch.
Ja. Also die Art und Weise, wie wir spielen, nämlich dieses Stop and Go, dass wir jede Woche was anderes spielen und dass immer mal auch Zeitlücken zwischen den einzelnen Sessions sind, bedeuten, dass ich immer wieder neue Sachen gelesen habe. Aber das hat dazu geführt, dadurch, dass ich immer und immer wieder das aufgefrischt habe, dass ich inzwischen alles in diesem Buch finde. Und auch die Verbindungen eigentlich inzwischen alle weiß, wo an welchem Ort man welchen NSC das erste Mal treffen kann, wo die dann hingehen, wie das zusammenhängt, wer kennt wen, warum. Und das ist die irrsinnige Stärke. Es ist alles so vernetzt und es ist alles so albern, wie es teilweise ist mit Fantasy-Gestalten und es herrscht dort ewiger Winter, beziehungsweise es geht nicht mal die Sonne auf. Aber du hast das Gefühl, das sind alles Leute, die echt existieren könnten. Und es ist alles meiner Ansicht nach sehr reichlich geplaytestet, weil ganz, ganz viele Details eben drin sind, wie diese Person gibt dir einen Flyer mit, während sie dir die Info zu was anderem gibt. Da sind nochmal Sachen miteinander vernetzt und allein wie die NSCs beschrieben werden, das sind Figuren, die waren im Einsatz. Zumindest fühlt es sich für mich so an, als jemand, die selber sehr viel leitet und sehr viel spontanen Charaktere noch erweitert.
Diese Flyer haben wir auch mitgenommen und haben sie jedem anderen NSC unter die Nase gehalten. Und teilweise haben wir sie auch sinnvoll eingesetzt, um Herausforderungen zu lösen. Ja. Das weiß ich noch. Wir haben da, wie lange drin gespielt? 4 Jahre?
Ja, ich glaube. Und es sind eben ganz viele so kleine menschelnde Dinge da drin, die sehr, sehr liebenswert sind. Und gleichzeitig ist es teilweise auch unglaublich episch und sehr, sehr cool in den Ideen, was sie haben, was Bosskämpfe und also wirklich ungewöhnliche und coole Orte angeht, die man besuchen kann. Und es ist so ein Rundumschlag. Da ist alles drin, was ich mir von einer D&D-Kampagne wünsche.
Was ist das denn?
Sowohl
coole Orte.
Also nein, die Bandbreite von die kleinen Leute vor Ort fühlen sich echt an und du magst sie auch und sie wachsen dir ans Herz.
Yeah.
Und du weißt irgendwann, ah, der Bürgermeister von dem Ort ist betrunken, aber eigentlich ein guter. In dem Ort gehört uns ein Haus und da haben wir die Kobolde angesiedelt und da haben wir eine Schenke geschenkt bekommen, da sitzt unsere Mumie und hier ist ein Kumpel von uns und den können wir nicht leiden und in der Stadt haben wir Hausverbot.
Es ist eine plastische, glaubwürdige Welt und du kannst sie dir zu eigen machen und sagen, ich wohne da. Und das ist etwas, was D&D, glaube ich, seltener liefert als DSA.
Ja.
Weil meistens hast du High-Fantasy-Konzepte voller Dungeons. Das ist kein dungeonlastiges Abenteuer. Es hat ein paar Dungeons, aber es ist vor allem ein Dorfabenteuer. Also kein Stadtabenteuer, sondern 10 kleine Dörferabenteuer. Deswegen sind die 10 Städte halt auch ein super Konzept. Weil eine große Stadt wäre vielleicht erschlagend für viele SLs. Aber zu sagen, ich unterteile die, sind eigentlich 10 kleine Städte. Eigentlich ist es eine große, ne?
Ja.
Sind ja auch eine Gemeinde. Sind ja alle eingemeindet in 10 Städte.
Aber es sind schon immer mindestens ein paar Stunden Strecke dazwischen.
Ja, ja, klar. Aber dadurch ist es so schön portioniert und es überfordert nicht. Und trotzdem hat jede Stadt hat so ein bisschen was Eigenes, aber eigentlich kulturell sind sie schon quasi zusammen.
Aber jeder hat ihre eigene Geschmacksrichtung, jeder hat die eigene Art von Problemen, die da vorherrschen, jeder hat eine eigene prägende Quest, die damit zu tun hat und NSCs, denen man begegnet und die für einen wichtig werden. Manchmal sind es Hunde. Und einfach auch Dinge, die im Gedächtnis bleiben, weil sie ungewöhnlich, charmant oder schräg sind. Eine Sache, die ich nie vergessen werde, ist, dass ihr zum Spaß im Klohäuschen nachgeschaut habt und da war etwas Plot-Relevantes drin.
Was ich fantastisch finde ist, und das ist jetzt vielleicht ein Spoiler für Leute, die es noch spielen wollen, wir haben einen Aufhänger, es war eher eine persönliche Quest, deswegen ist, glaube ich, kein Spoiler, war, dass wir einen bestimmten Ring suchten und den haben wir am Ende gefunden in der Taverne, wo wir uns viele Stunden vorher zum ersten Mal gesehen hatten, weil er in dem ausgestopften Fisch war. Und das hast du ausgewürfelt, dass er da drin ist, oder?
Nein, es gibt die Empfehlung, dass der Ring sich darin befinden kann.
Ja, das war nicht ausgewürfelt.
Und das erste Mal, als ihr euch diesen Fisch angeschaut habt, weil da habt ihr noch, haha, der Fisch ist damals, also ne, der Ring ist von einem Fisch gefressen worden. Vielleicht ist das ja der Schenkelklopfer.
Ja, das haben wir gesagt.
Habt ihr reingeguckt und die Wahrnehmungsprobe versemmelt.
Das hatte ich vergessen. Ja. Wow. Aber
ich habe das so gefeiert und habe das für mich behalten.
Ja. Sehr gute Arbeit.
Bis ihr ein Jahr später oder noch viel später wieder in diesen Fisch geschaut habt. Und der Ring war die ganze Zeit da.
Wow. Das ist schon ziemlich gut. Und das war ja eigentlich, hatte nichts mit der Kampagne zu tun. Das war ja ein Plotaufhänger für einen der Charaktere. Man muss dazu sagen, wir haben das 30 Folgen oder so gespielt mit einer Gruppe und dann haben wir sie ein bisschen durchgewechselt, weil es terminlich schwierig wurde und auch die Gruppendynamik nicht ganz funktioniert hat. Und die letzten, weiß nicht, wie viele Folgen es waren, weil wir es zusammengeschnitten haben. Jetzt, ich würde sagen, 30 Stunden der Kampagne waren dann halt mit einer anderen Besetzung. Damit haben wir dann das Finale gespielt. Das hat aber relativ gut gepasst. Weil das Finale war ja dann ein eigenes Abenteuer. Also wir hatten bis zum Teilfinale gespielt und dann die Gruppe gewechselt und einen sehr blöden Grund dafür gefunden, warum wir sie durchtauschen und die Motivation haben. Aber das führt zu weit durch das Let's Play an. Das steht doch alles nicht im Abenteuer. Das war halt Charakterspiel.
Und eben im Gegensatz dann zu diesen ganzen persönlichen und kleinen und gemütlichen Sachen und dass man sich zu Hause fühlt und die Leute alle kennenlernt, hat man dann am anderen Ende die epischen Sachen. Abgestürzte, untergegangene, fliegende Städte.
Ja.
Böse, mindere Gottheiten. Magier, Metalldrachen, Simulacra von Magiern aus Zai.
Sprechende Wale.
Sprechende Wale und
Sprechende
alles.
Walross.
Sprechendes Walross. Das Walross hat sehr viel Spaß gemacht. Sprechende Büsche unter anderem. Und ein unglaublich abgefahren vom Epigrad her Showdown-Setting.
Ich bin auch sehr dankbar, dass du immer auf meine blöden Ideen eingestiegen bist, weil ich erinnere mich dran, ich war ja der Druide, ich bin immer vorgeschlichen, um zu erkunden in Tiergestalt. Und dann habe ich teilweise nichts ausrichten können, habe ich einmal einen Becher von der Fensterbank gestoßen. Das war so mein persönliches Highlight. Und dann ist das Met oder was immer es war wahrscheinlich kein Met. Ist ja gefroren auf dem Boden. Und dann rannte da später ein Zwerg lang, um zu fliehen. Und dann habe ich dich dran erinnert, übrigens, da ist immer noch das gefrorene Met, ne? Mhm. Und dann hast du gesagt, ah, dann rutscht er da jetzt drauf aus. Und das fand ich super, dass das dann diese Nicht-Aktion vorher dann doch noch zum Tragen kam. Und dass kleine Details im Dungeon-Design, wie dass man da Dinge aus dem Fenster werfen kann, dass es da Nischen gibt überall, dass die dann halt, dass du die zu eigen machen kannst und daraus was dramaturgisch Relevantes machen kannst.
Ja, es ist einfach so viel da drin. Es ist in vielerlei Hinsicht, also wir haben in der Mitte diesen klar gestaffelten Plotteil mit, die 10 Städte werden bedroht und man hat nur ablaufende Zeit und so weiter. Aber vorher haben wir eine Sandbox und das Finale ist im Grunde auch eine große Sandbox.
Ja.
Diese Stadt, in der man sich dann da am Ende bewegt. Aber jeder Ort hat so viel, was da drin ist, mit dem man arbeiten kann. Das ist wie eine Zufallstabelle kann nutzlos sein oder eine Zufallstabelle kann voll mit interessanten Ideen sein, die du alle rein theoretisch benutzen kannst. Und ähnlich ist es hier. Jeder Ort und überall, wo man hingeht, sind interessante Ideen. Nichts davon ist lahm oder Lückenfüller.
Das ist nicht selbstverständlich. Gerade bei D&D. Ich habe so viele Zufallstabellen gelesen in D&D-Abenteuern, wo ich mir dachte, warum druckt ihr das ab? Da kommt jeder. Das sind die 10 Dinge, an die jeder als erstes denkt. Das brauche ich nicht. Aber wenn du tatsächlich das liest und sofort ein Plot dadurch entsteht in deinem Kopf, den du sonst nicht dir ausgedacht hättest, dann ist es eine wertige Zufallstabelle. Und was Sandboxen angeht, es klingt jetzt ja nicht nach was Besonderem zu sagen, hey, sind 10 Städte und du kannst sie frei bereisen. Das mit dem Ring war ja unser Aufhänger. Ne? Mhm. Also wir suchten diesen Ring, das konntest du frei auswürfeln oder entscheiden, warum du durch die 10 Städte reist. Und das war Phase 1, um sie kennenzulernen. Da war noch nicht wirklich was los.
Ja.
Phase 2 oder Kapitel 2 war dann die Bedrohung. Und ich finde es wirklich sehr schön, auf eigene Motivation hin durch diese Städte zu reisen, selber zu entscheiden, wir gehen jetzt dahin, wir fragen die Person, wie war das überhaupt gelöst? Weil das war ja die ersten 10, oder das erste Kapitel durch 10 Städte reisen, musste ja trotzdem Stufe 1 bis 4 oder so abdecken. Also wie hat das Abenteuer balancingmäßig gelöst? Ein bisschen führen musstest du uns ja da.
Geht. Also ich finde, man kann sich leicht vertun, was das Balancing angeht, wie groß der Unterschied zwischen den ersten paar Stufen ist. Es hat mehr mit der Gruppenzusammensetzung zu tun und natürlich muss man dann Kämpfe vielleicht teilweise anpassen, beziehungsweise einige werden sehr viel fordernd sein als andere, aber auch nicht jedes von diesen Abenteuern enthält zwingend einen Kampf. Das hängt auch durchaus davon ab, was man macht und ob man das Yeti-Kind umbringt.
Ach, Evie.
Sagen wir es mal ganz klar.
Vor allem neben ihrem Bruder, den Droiden, bringt sie das Yeti-Baby um.
Mhm.
Dass ich überhaupt noch mit ihr gesprochen habe danach.
Es sind sehr aggressive Tiere, immerhin. Und
sind keine Tiere, es sind Abominations, die sollten mir eigentlich egal sein. Aber ich habe das
die,
auch.
Die Grenzen sind fließend
da. Oder sind Tiere?
Doch, ich glaube, das sind
Abominable Snowman, keine Abomination.
Es ist tatsächlich ein Abominable Yeti, was eine heftigere Variante des normalen Yetis ist.
Ach so, steht das hier drin, ob der Yeti ein Tier ist? Das können wir direkt mal
nachschauen. Der Abominable Yeti, der sollte Yeti. Da drin sein.
Monstrosity, keine Abomination. Aber trotzdem auch kein Tier.
Ja.
Ja.
Damit wäre das geklärt. Manche Dinge findet man schon schnell.
Yeti ist leicht im Monsterhandbuch hier
zu
nachzuschlagen.
Hinten.
Ist, an einer prominenten Stelle.
Ja. Also, und es ist auch aufgeteilt, du sagst gerade, Kapitel 2 war dann der Kampf, aber das stimmt gar nicht. Kapitel 1 ist nur in 10 Städte, Kapitel 2 ist schon ein bisschen weiter in die Wildnis
heraus. Ah, okay. Mhm.
Und das kann auch ein bisschen gemischt ineinander übergehen, aber es gibt dann schon die Punkte, hier sollten man Stufe so und so sein, bei dem sollte man Stufe so und so sein.
Ich erinnere mich, weil wir auf der Karte war eingetragen in Klammer Kapitel 2. Und dann haben wir das auf der Road-20-Karte gesehen und sagten, hey,
sollen wir da hin?
Diese Region sieht sehr nach Kapitel 2 aus und wir sind nur Stufe 2.
Ja, und man muss noch dazu sagen, diese Sache mit dem, du hast einen persönlichen Grund, 10 Städte zu bereisen, das ist nichts, was ganz auf unserem Mist gewachsen ist, sondern es ist absichtlich so, dass jeder von den Charakteren einen bestimmten Hintergrund sich raussuchen soll, der ihn mit Icewind Dale verbindet.
Mhm.
Und zum Beispiel war es bei dir, dass du so etwas wie einen Segen dieser Eisgottin hattest, Auriel, dass dein Charakter resistent war gegen Kälte.
Ja, lief immer mit einem dünnen Seidenhemdchen rum. Ja. Naja, nicht Seiden, Leinenhemdchen.
Jans Charakter hatte diese Sache mit der Siegelring seiner Familie, ist da verloren gegangen.
Aber Jan war auch unser Auftraggeber, deswegen mussten wir diesen scheiß Ring suchen. Ja.
Und Ivis Charakter hatte, das ist einer der knuffigsten Hintergründe, sie war ein Drist-Urden-Fangirl.
Aber sie hatte nicht deswegen in 10 Städte gewohnt.
Sie war nein, halt sie kam von ursprünglich daher. Aber es gibt diese Hintergründe, die man verteilen kann, die den Leuten was an die Hand geben, was sie mit 10 Städte verbindet, selbst wenn die Charaktere nicht von dort sind. Und was ihnen einen Grund gibt, dort auch zu suchen und zu agieren. Und es gibt zwei Einstiegsquesten, die man zur Auswahl hat. Bei der einen sucht man Mörder, bei der anderen sucht man Naturgeister. Du erinnerst dich, dass ihr die Zwinger, diese kleinen Geisterchen suchen solltet mit der Lampe.
Die wir ausgebrochen haben immer. Ja, die sollten wir für so eine Forscherin finden. Forscherin?
Genau, für eine Forscherin. Ja. Und
jetzt ist es 2020 erschienen. Ich glaube, wir haben es 21 bis 24 gespielt. Ja. Und das einiges verschwimmt schon wieder. Anderes ist noch sehr frisch.
Also so wenig zugänglich die Informationen sind, wenn man sie gezielt sucht, so zugänglich ist das Abenteuer und die Region an sich. Es gibt ganz, ganz viele Wege dahin, den Leuten eine Motivation und einen Grund zu bieten, da zu sein, sich umzusehen, den Leuten zu helfen, daran gebunden zu werden. Man kann leicht für Questen Häuser geschenkt bekommen.
Ja.
Umso mehr ein Grund dann zu sagen, ich möchte vielleicht nicht, dass das abgefackelt wird alles.
Genau, und man kann dann Geld machen, indem man eine Taverne aufmacht, indem man da NSCs reinsteckt, die man gerettet hat. Und es ist ein bisschen wie Fable, man baut da sein eigenes Ökosystem auf, obwohl die Wirtschaft von 10 Städten ja eigentlich am Boden liegt. Aber das war dann, das haben wir dann gehandwedelt.
Und das ist auch ein Grund, weswegen ich der Meinung bin, dass es sehr gründlich gespielt testet, weil es auch den Punkt gibt, dass man einem Schneeeulenbären begegnen kann.
Schneulenbär.
Am Schneulenbär. Mhm. Und dann steht da auch, man kann durchaus versuchen, dass man nicht mit dem kämpfen muss. Der ist vor allen Dingen hungrig. Wenn man dem genügend zu essen gibt und gut würfelt mit Tierkunde und so etwas, kann man versuchen, den ein bisschen zu zähmen. Und dann kommt, aber die sind so hungrig, dass es pro Tag sonst viel Goldstücke kosten würde, ihn durchzufüttern, weswegen man ihn vielleicht nicht als Haustier mitnehmen sollte. Und das ist ein so klarer Hinweis auf, meine Gruppe hat das versucht.
Ja, hätten wir auch versucht. Wir haben ja alles als Haustier mitgenommen.
Ja, ihr habt das versucht mit dem Eulenbär.
Wir hatten eine Koboldarmee und eine Mumie und den brechenden Busch und was hatten wir noch? Den hier Schneeball Hühner. Und Hühner und alles erwacht, lauter erwachte Tiere, also. Ich glaube, wir sind da mit so einer Pratchett-Einstellung angegangen. Ne? Diese Kobolde, die sind ja nur irregeleitet. Wir haben die ja quasi befreit von ihrem Stamm, wo der Anführer nicht so nett war. Und dann haben wir ihnen neues Zuhause gegeben und sie in die Zivilisation eingeführt. Und die Leute im Ort haben das dann auch akzeptiert, weil wir gesagt haben, dass das jetzt so zu sein hat. Und es ist auch schön, das macht den Machtaufstieg, dass du am Anfang halt nichts zu melden hast und am Ende sagen die Leute, okay, ja, du hast den Metalldrachen besiegt, deine Kobolde dürfen hier bleiben.
Ihr habt doch überlegt, ob ihr in die Stadt zurückgeht, in der ihr Hausverbot hattet, um zu sagen, na, haben wir immer noch Hausverbot, aber dann wart ihr doch nicht so kleinlich.
Wir wollten da, wir hatten ja auch Spoiler am Ende, eine fliegende Festung im Grunde, wir hätten die da auch noch drauf landen lassen können. Stufe 1 bis 10 übrigens, ne? Du fängst klassisch 5e, Stufe 1 an, am Ende bist du Stufe 10. Das sind ja die meisten von diesen Abenteuern. Kaum welche reizen die höheren Stufen aus und kaum welche erlauben dir, auf einer höheren Stufe anzufangen als 1. Wobei, ich denke, du hättest schon hingebogen, wenn wir mit Stufe 5 angefangen hätten. Aber was die Sandbox angeht, ich finde das wirklich bemerkenswert, dass es so gut funktioniert. Und du sagst, es ist schwer, das zu leiten, weil die Informationen so schlecht aufbereitet sind. Aber immerhin ist es angedacht als Sandbox.
Ja.
Weil die anderen Abenteuer, die auch in der Stadt spielen, ich nehme das jetzt mal eine Stadt, 10 Städte, Baldur's Gate und Waterdeep, die scheitern daran krachend. Also gerade Waterdeep ist ja ein Abend und ein Heist, also Dragon Heist, ein Schatzjagd-Krimi-Abenteuer. Und das ist komplett linear. Die versuchen nicht mal daraus eine Sandbox zu machen. Wobei ein Stadtabenteuer für mich eigentlich immer das Versprechen einer Sandbox mit sich bringt. Weil wo, wenn nicht in der Stadt, kann ich das machen? Aber irgendwer hat dann da entschieden, nee, das überfordert die Leute. Waterdeep ist zu groß, das kriegen wir nicht hin. Und das verstehe ich auch. Waterdeep ist gewaltig. Aber 10 Städte funktioniert perfekt dafür. Und Baldur's Gate, ja, da ist man ja nur die ersten 2 Kapitel in Baldur's Gate oder so. Und da auch lineares Ermitteln kannst eigentlich nicht frei entscheiden, wo du hingehst. Das stört mich bei D&D-Abenteuern noch mehr als bei anderen Systemen, weil D&D ja immer das Gefühl, das Versprechen von Freiheit mit sich bringt. Ich spiele D&D, weil ich alles kaputt machen können will. Verstehst du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und
bei DSA weiß ich, ich werde einen Roman spielen. Das gehört zum Spiel.
Und wenn du Glück hast, bist du eine wichtige Figur in diesem Roman.
Es ist besser geworden mit der Zeit, aber und bei Shadowrun wahrscheinlich auch nicht viel anders. Ne? Oder jetzt hier, du spielst gerade Enemy Within mit einer Gruppe, das ist ja auch relativ linear. Ich weiß, das hat auch offene Stellen, aber keins dieser Abenteuer verspricht dir, dass du eine Stadt völlig frei bereisen kannst, oder? Und dann da machen kannst, was du willst. Und hier geht das. Also du bist da reingeworfen und hast eine echte Sandbox. Das ist einfach viel zu selten noch.
Ja, und es ist eine gute. Wenn jetzt die Informationen noch besser aufbereitet werden, mit dass man auf den ersten Blick sehen kann, welche Questen mit was zusammenhängen, welche NSCs wann wo sind und so etwas, dann wäre es super. So ist es bemerkenswert gut. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich muss auch dazu sagen, das war einer der Fälle, wo ich absolut bereit war, die Zeit reinzustecken, weil der Payoff für mich groß genug war.
Was war der Payoff?
Ich hatte sehr viel Spaß, mit euch das zu spielen.
Okay.
Das war der Payoff.
Es gab einen Moment, wo du darauf hingesteuert hast, dass diese Szene will ich erleben, ich will gucken, wie sie reagieren.
Ich wollte euch in die Stadt bringen. Ich wollte dieses...
In die Netheril-Stadt.
Ja, ja, dieses abgefahrene Finale haben, okay, und wollte euch an diesen Ort bringen. Und durchaus auch schon die Sachen zwischendurch. Und ich hatte zum Beispiel Spaß daran. Rime of the Frostmaiden ist ja ein Wortspiel. Mhm. In dem Sinne, als dass es der Frost, der Raureif, ja, ist. Aber dass es auch ein Gedicht gibt, das gleichzeitig ein Zauber ist. Der Rime.
Der MacGuffin eigentlich, den wir erbeuten, ja, mussten. Also wir mussten ja bei ihr einbrechen, bei Aurel im Keller.
Um ihren
Reim
zu
klauen, den wir brauchten, um die Netherrealm-Stadt zu erkunden. Wo, ja, sie uns dann auch noch, Spoiler, wieder begegnet ist, nachdem wir vorher aus dem Weg gegangen sind. Weil wir dachten, wir spielen uns den gefrorenen Boden auf. Ich habe nicht verstanden, was Aurels Motivation ist.
Aurel ist eine Gottheit und dementsprechend an die Aspekte, die zu ihr gehören, gebunden. Sie ist eine Göttin der Einsamkeit, der Grausamkeit aus Notwendigkeit heraus, der Kälte, okay, und des Erstarrens in der Zeit. Und ihr wart gerade damit beschäftigt, ihren ewigen Winter zu beenden.
Schon klar, aber warum wollte sie den ewigen Winter? Wenn alle sterben, wer betet sie an? Was habt ihr davon?
Es haben ja Leute von ihr Macht bekommen, um den ewigen Winter zu überleben. Sie hatte hier ihren eigenen Kult.
Die
ihr geopfert, okay, haben, das hätte ihr gereicht.
Ja, verstehe. Okay, gut, dann keine weiteren Fragen. Hab's verstanden. Ich hab's bestimmt damals auch schon verstanden, aber wieder vergessen. Aber du wolltest auf das Gedicht hinaus. Das gibt's ja nicht auf Deutsch, das gibt es ja nur auf, ja, Englisch. Das heißt, du hast es übersetzt und hattest Spaß dabei, das zu übersetzen.
Ja, ja. Gedicht übersetzen ist nicht einfach, aber mir macht Spaß. Und ich glaube, ich habe das auch gar nicht so scheiße gemacht.
Super gemacht.
Und es war halt ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. In meinem Kopf war es ein erhebender, epischer Moment. Yeah. Aber mit eurer Gruppe ist es eher ein, was steht da? Du hast dich versprochen, muss ich das nochmal von vorne anfangen? Gruppenunternehmung geworden, die eher so wie der Kindergarten führt sein erstes Theaterstück vorüber.
Du hattest halt lauter Charaktere, die nicht wirklich lesen konnten am Ende, die das Gedicht vortragen mussten.
Und es war vollkommen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber so unterhaltsam, ich bin teilweise aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen.
Und, tut mir leid.
Und vor allen Dingen dann so im Buch wird es beschrieben, wie sich dann halt dramatisch dieser Gletscher öffnet und eine Spalte auftut und bei euch war so, Map.
Weil der Gletscher nicht so begeistert war von der Art und Weise, ja, wie wir das vorgetragen haben.
Musst du dir so ein bisschen peinlich berührt euch seitlich da durchschieben. Tja. Aber es hat alles funktioniert an diesem Buch.
Ja, das hat es tatsächlich.
Ich musste da nichts biegen, nichts brechen, nichts groß ändern. Ich konnte mich auf das Buch verlassen als Spielleitung. Ich konnte das so nehmen, wie es ist und es benutzen. Und habe vielleicht mal, wenn ihr etwas übereifrig wohin gegangen seid, einen Gegner entfernt oder so etwas. Aber das war's.
Ich hatte auch als Spieler nie das Gefühl gehabt, dass ich gegängelt werde. Ich hatte immer das Gefühl, also außer von den anderen Spielern. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich werde vom Abenteuer ernst genommen. Ich kann machen, was ich will. Und diese Welt ist lebendig und reagiert auf mich.
Und es gibt Konsequenzen, positive wie negative.
Genau, ja. Und natürlich liegt das auch viel an dir, weil du das mitgedacht hast. Und das Abenteuer bräuchte eigentlich so eine Art Tabelle, wo du Dinge eintragen kannst. Oder so ein Wenn-Dann-Liste.
Das
wäre ganz gut. Aber
das ist etwas, was zum Beispiel verbessert haben bei Witchlight. Mhm. Das hat das.
Okay, das ist ja auch eine Sandbox. Mhm. Und die legt ja noch weniger Wert auf Kampf.
Also ja, es ist eine Reihe von Sandboxen, ja, eine nach der, genau, anderen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stück.
Aber darüber reden wir wahrscheinlich nochmal anders. Und dann vermutlich auch mit den Orkis, die das ja auch schon gespielt haben. Aber das hier gefällt dir besser als Witchlight?
Etwas besser, weil es tonal mehr Bandbreite hat als Witchlight. Witchlight ist Whimsy und Horror. Mhm. Es ist halt der seltsame Feenzirkus. Ja. Und dieses Thema trägt sich auch über den seltsamen Feenzirkus hinaus durch das ganze Abenteuer.
Aber das hier ist ikonisch für alles, was die Forgotten Realms stehen. Ja. Es ist einfach die heroische Fantasy, die du willst, in mehreren ihrer Facetten.
Ja. Und Auch mit Humor, auch mit seltsamen Dingen, mit schrulligen Dingen, mit Göttern, mit Teufeln, mit allem, was dazu gehört.
Ich habe bei den Tieflingen die Übersicht verloren, wer jetzt welcher Tiefling jetzt zu welcher Fraktion gehört und die Stadt, in der wir Hausverbot hatten und die Arkane Bruderschaft und sowas. Aber das lag auch daran, dass wir zu lange Pausen hatten dazwischen und ich nicht mitgeschrieben habe, weil ich dachte, ich bin hier der Wildnischarakter, ich muss mir das nicht merken.
Der erste Tiefling, mit dem ihr euch angelehnt habt, hatte für die Zentarim gearbeitet, kam aus Luskan. Und die Albino-Tiefling, Begehrlichkeit, mit der ihr euch am Ende angelegt habt, die kam auch aus Luskan, war aber Teil der Arkanenbruderschaft. Ja. Zwei verschiedene Organisationen aus derselben Stadt.
Luskan ist halt so ein verkommenes Nest, von Piratennest, wo halt sowohl böse Magier als auch böse Räuber sitzen.
Üble Nachrede, aber nicht ganz falsch.
Ja, aber es wäre natürlich einfacher für mich gewesen, wenn, oder für generell für die Spielenden, wenn die sich nicht so ähnlich gewesen wären.
Wenn es nicht beides Tieflinge gewesen wären.
Ja, aus der gleichen Stadt.
Okay.
Deswegen habe ich eine Verbindung gezogen, wo da keine war. Da ist das ja rassistisch gegen Tieflinge, keine Ahnung.
Speziesistisch.
Ist immer die Frage.
Also? Es hat sich bestätigt beim Spielen, was ich ursprünglich gesagt habe. Ich habe gesagt, das ist ein gutes Abenteuer, das ist eine tolle Sandbox, das hat epische Momente und ich würde es gerne spielen. Und im Nachhinein sage ich, es ist eine gute Sandbox, es hat epische Momente und ich hatte irrsinnig Spaß daran am Spielen. Ich bin nur noch mehr begeistert davon, wie viele Verbindungen zwischen allen Dingen gezogen sind und weniger begeistert davon, dass ich es aktiv spielen musste, um sie wirklich alle zu finden, weil es durch das reine Lesen nicht möglich ist.
Meinst du, es wird sich jemals bessern? Also das ist jetzt, wir reiten mal wieder rum auf diesem einen Knickpunkt, sonst hast du ja keinen. Es sieht auch fantastisch aus, die Karten sind schön.
Ja, das ist auch schönes Artwork. Es ist
schöne Karte dabei zum Ausklappen.
Es sind eine Menge popkulturelle Anspielungen drin, aber keine von denen ist irrsinnig aufdringlich und das sind alle welche, die ich mag. Es gibt Monstren, die sehen aus wie das Cover von The Thing. Mhm. Also der Kragen aus dem Licht herausleuchtet nur. Und es gibt eine Kreatur, die heißt Tekelili, was eine Äußerung der Monstrositäten in At the Mountains of Madness ist.
Ja, das ist aber jetzt nicht so in your face.
Ja, es sind also unterschwellige Popkulturanspielungen zu Horrorszenarien im ewigen Eis.
Kann man machen.
Kann man alles machen. Es ist nichts, was für mich es kaputt macht, sondern eher etwas, was mich amüsiert, weil ich den Joke verstanden habe.
Ja, der war auch für dich. Ich hätte ihn nicht verstanden. Ja. Ich habe Mountains of Madness nicht gelesen, wie du weißt.
Okay.
Und wir werden das auch wahrscheinlich nicht spielen. Steht da im Regal. Es hat irgendwie 9 Millionen Seiten, dieses Buch.
Ja.
Deswegen, das hier hat nur 320. Und wir haben trotzdem jahrelang dran gespielt. Wir haben aber auch das meiste mitgenommen. Du sagtest ja, wir haben ein paar Sachen verpasst, aber so die wichtigsten haben wir mitgenommen.
Ja, also es sind ein paar Einzelquesten im ersten und zweiten Kapitel, die ihr nicht gemacht habt. Die kann man irgendwann noch machen.
Ich glaube, das würde sich lohnen, wenn wir das noch spielen.
Also die kann man so als Einzelquesten spielen. Oder was lustig wäre, wenn ihr es mit Stufe 10 Charakteren.
Ja, lass uns Rückkehr nach Icewind Dale machen.
Dann so. Würde
mich sehr freuen.
Hallo, ihr Gnolle. Wir haben gehört, ihr macht hier Stress. Vor ein paar Jahren wärt ihr vielleicht eine Herausforderung für uns gewesen. Aber
vielleicht haben die ja mitgelevelt in der Zeit. Die müssen ja nicht die ganze Zeit auf ihrem Arsch gesessen haben. Das ist so eine Sache, die mich bei D&D ein bisschen, die ich seltsam finde, dass Gegner halt oft statisch sind und Jahrtausende magischer Stasis in einem Raum sitzen und das Portal
nicht öffnen können. Manchmal wirklich.
Ja.
Also ja, wir reiten sehr auf diesem einen Kritikpunkt rum, dass man viele Dinge suchen muss oder erst findet, wenn man aktiv die Sachen bespielt und nochmal durchliest und es dann erst klar wird. Und du fragtest gerade, wird sich das jemals ändern? Und aktuell gibt es keinen Hinweis darauf.
Es war in jedem Kampagnenband für 5e so. Am schlimmsten fand ich es, ich habe das hier nicht gelesen oder gespielt, fand ich es in dem Unterreichband Out of the Abyss. Das ist katastrophal, finde ich. Das ist meiner Meinung nach so nicht spielbar. Vielleicht kannst du irgendwann den Direktvergleich ziehen. Du drückst das gerade hier auseinander.
Ja.
Und was mich vor allem noch begeistert hat, war, wie viel man dumm rumexperimentieren konnte mit magischen Dingen in dieser Stadt am Ende. Wir haben ja so viel Quatsch gemacht mit magischen Effekten, die von allem Möglichen ausgelöst wurden. Ob das jetzt Pilze waren oder irgendwelche Birnen waren es? Äpfel?
Ihr habt magische Bohnen bekommen.
Bohnen.
Die habt ihr eingepflanzt und daraus sind dann unterschiedliche Dinge entstanden.
Ja, ja, ja.
Unter anderem Pilze, unter anderem ein Brunnen, aber auch Früchte.
Die Bohnen hatten Effekte, je nachdem, was man mit denen macht, wenn man sie einpflanzt. Und die Pilze, die daraus entstanden sind, hatten auch nochmal Zufallstabelle mit Effekten.
Ja.
Das ist schon Next Level.
Also das griff alles dann, also so eine Kaskade von Zufallsdingen, die uns Wir haben eine Session, glaube ich, nur damit zugebracht, dass ihr mit Dingen rumgespielt habt, die ja in der Stadt gefunden haben.
Und wenn wir nicht im Stream gewesen wären, hätten wir noch mehr damit rumgespielt. Aber so muss man sich ja am Riemen reißen und irgendwie vorankommen.
Allein das Ergebnis, dass eine Statue von einem der SCs entsteht, die ihn die ganze Zeit beschimpft und beleidigt.
Ist super.
Das ist dann wirklich passiert und das Einzige, wie ihr euch habt wehren können, war sie einzubuddeln.
Auch, dass diese Türme, die man alle besuchen musste, verschiedene Herausforderungen hatten, die auf die Schule der Magie, 8 Türme waren sie dann, zugeschnitten sind und es da sehr kreative Lösungsansätze gab, teilweise auch nicht, aber die meisten fand ich interessant. Aber das Beste war, dass WTFs Charakter mit diesem Fluch des immer währenden Wachsens belebt wurde.
Bananepik.
Ja. Entschuldigung, wieso sage ich WTF, wenn ich Bananepik sage? Bananepik Charakter von Orkin Geschmack, die mitgespielt hat, hat aber eben einen Plasmoiden gespielt aus Belljammer. Deswegen war es überhaupt nicht schlimm, dass sie immer weiter gewachsen ist, weil sie keine Kleidung trug und keine herkömmlichen Waffen führte, glaube ich. Oder hatte sie eine Waffe oder hat sie
hatte eine große Axt?
Okay, ja, aber das ist ja egal. Kann sie ja weiterführen. Und wir haben das ja weitergesponnen, dass wir dann in zukünftigen D&D-Sessions nicht mehr nur einfach groß ist, sondern stadtgroß, ja. Und haben den Charakter dann in anderen Settings in Kilionida nochmal eingebaut. In viele tausend Jahre später, was wurde aus Dijon.
Und das war reiner Zufall.
Den gelben Plasmoiden.
Es gibt diesen Totenriesen da mit seinem Artefakt. Mhm. Und wenn du eine passende Klasse hast, dazu gehört Barbar zum Beispiel, und das anfasst, dann springt dieser Riesenwuchsfunke auf dich über. Und dann hast du irgendwann mal zurückgeschaut und hast gesehen, in der ersten Folge, wo Bananepik mitgespielt hat, habe ich ihr Charakterbild auf die Karte gezogen und es war erstmal viel zu groß. Ja. Und dann hat sie noch einen Witz gemacht, so groß ist der gar nicht. Mhm. Aber irgendwann vielleicht. Und es war
Sie sagte sogar, irgendwann wird Dijon riesengroß sein. Und dann werdet ihr sehen.
Oh nein, ein riesiger Dijon.
Das war sehr groß.
So. Irgendwann wird Dijon riesig sein.
Warte mal,
ist nur small.
Wächst du mit jedem Level an?
Nein.
Nein.
Nicht, dass ich wüsste.
Oh, das wäre super. So als Tiny Slime starten.
Oh.
Und dann halt immer größer werden, bis du auf Level 20 so Titanengröße hast.
Und dieses unabsichtliche Foreshadowing für einen Effekt, den ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil er irgendwo in dieser Sandbox drin ist, der dann tatsächlich den richtigen Charakter getroffen hat, war wirklich dann das Tüpfelchen auf dem i.
Das Senfhäubchen auf dem.
Das Sandhäubchen.
Sandhäubchen. Okay.
Das Sandhäubchen auf der Sandbox.
Ach so, ich meine Senfhäubchen wegen
Dijon. Das Senfhäubchen auf Dijon.
Entschuldige.
Ja. Also.
Das ist Next Level. Das muss man erstmal hinkriegen, mal so ein Setup einzubauen. viele Wochen vorher.
Aber es war so schön, das dann im Rückblick so zusammenzusetzen.
Was mich ein bisschen. Noch ein Kritikpunkt von mir. Mhm. Wir haben für diese Kampagne, warte mal.
Ja.
Eine Miniatur besorgt.
Und ihr habt das Ergebnis nie ausgewürfelt.
Diese hier nämlich, ja. Diese Miniatur von Avea Churras, dem eigentlich weißen Drachen, der ein bisschen grau wirkt hier in der Mini, haben wir nie getroffen. Ich hätte gern gewusst, was es damit auf sich hat. Vielleicht können wir das ja noch nachholen.
Sie ist nur eine Zufallsbegegnung.
Hm. Warum gibt es da eine richtige Mini-Form?
Weil sie cool ist.
Sie ist schon geil, ja.
Sie hat ihren... wir haben auch irgendwie darauf gewartet, ob ihr ihr vielleicht begegnet, aber es ist nicht passiert und ich habe dann auch nicht dran rumgebastelt an den Würfen.
Und da hängt eine Leiche, ne?
Das ist ihr ehemaliger Reiter und menschlicher Kumpel, der ist gestorben, aber das will sie nicht wahrhaben. Das heißt, wenn du Avea Churras begegnest und du hast keine Chance gegen sie, wenn du tatsächlich gegen sie kämpfst, wenn du ihren Reiter runterschubst, ist sie damit beschäftigt, panisch den wieder aufzuheben und zu versuchen, ihn wieder auf ihren Rücken zu setzen.
Das ist traurig.
Und dann kannst du abhauen. Und es gibt auch, wenn du ihr begegnest in einem Blizzard, gibt es den Vorschlag, dass man das so beschreibt, dass man erst bemerkt, dass da ein Drache im Schnee eingebuddelt ist, wenn sich der riesige Flügel hebt, auf dem du gerade läufst. Also.
Und jemand au sagt.
Ja, im Endeffekt. Also, super coole Begegnung, oder man sieht sie nur aus der Ferne, wie sie jagt und mit ihrem Eisatem Sachen einfriert. Also, sie ist mehr eine Funktion der Landschaft und des ganzen Settings, als dass sie ein aktiver Charakter ist.
Okay.
Aber sie ist verdammt cool. Das
ist ein tolles Design. Und sie kommt auch in einem anderen D&D-Abenteuer vor. Ja. Das ist eine kleine Querverbindung zu dem Tiamat, der Tiamat-Kampagne.
Genau. Da ist das auch schon her mit dem Totenreiter.
Genau, ja.
Außerdem haben wir einen verdammt coolen weißen Drachen.
Der ist ja eine schöne Deko. Also die Miniaturen, muss man schon sagen, so überteuert wie sie sind, sie machen sich ganz gut im Regal. Und man muss sie nicht anmalen.
auch ein Vorteil.
Also es gibt sie, glaube ich, auch ohne.
Ich habe auch den Metalldrachen. Der ist
zum Anmalen. Auch noch einmal. Den gab es auch schon vorangemalt, aber das haben wir nicht eingesehen.
Nee.
Würdest du sagen, das ist das beste D&D-5-Abenteuer, das du in der Hand hattest? Du hast wir haben uns das ja geteilt. Du hast einen Teil gelesen, ich habe einen Teil gelesen. Keiner von uns beiden kennt alles und wir kennen es, wenn dann nur aus verschiedenen Perspektiven.
Also es ist Geschmackssache. Ich finde Witchlight auch ein sehr gutes Abenteuer. Mhm. Aber das hier ist das mit der größeren Bandbreite, wie schon gesagt. Ja. Und deswegen hat es für mich die Nase vorne.
Ist auch sehr schade deswegen, auch weil es eben so ein ikonisches Setting hat, dass die meisten D&D-Spieler kennen, auch aus den Computerspielen oder über die Drizzt-Romane. Das sind ja Wege, über die man sich D&D gut nähern kann. Gute Einsteigersachen. Deswegen ist, ja, ich glaube, fast jeder D&D-Spieler weiß, wer Drizzt ist. Mhm. Und dass das gerade dann das ist, was es nicht auf Deutsch gibt, ist echt blöd. Drizzt kommt aber gar nicht vor, oder? Haben wir ihn mal getroffen? Wir haben ihn im Spiegel gesehen.
Im
magischen Spiegel hat Ivy ihn.
Ich bin gerade am Überlegen, ob er irgendwo eine Zufallsbegegnung ist. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher.
Denn du weißt schon, es muss schon möglich sein, ihn umzubringen und seine Säbel zu klauen. Das ist wichtig.
Das ist auf jeden Fall D&D.
Mhm. In Baldur's Gate 2 geht das.
Oder in 1. Ja. Meine Empfehlung. Dass das eine tolle Kampagne ist zum Spielen, die ganz, ganz viele verschiedene Dinge mitbringt, wenn man bereit ist, die Arbeit und die Zeit reinzustecken, hat sich nicht geändert. Ich unterstreiche das hiermit nochmal. Ich bereue das nicht im geringsten, dass wir uns an dann doch dieses ziemlich umfangreiche Ding herangewagt und tatsächlich es durchgespielt haben.
Ich auch nicht. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir die Gruppe zwischendurch gewechselt haben. Also für die Leute, die dann nicht mehr dabei waren. Aber dafür haben andere Leute noch Spaß damit gehabt und konnten dann auch gut noch einsteigen durch die modulare Aufbauweise dieses Dings hier. Mhm. Wir haben das sogar zweimal, das Buch, ne? Also Special Edition, normale Version. Die hier ist nur fürs Regal. Mit der hast du gearbeitet.
Mit der habe ich gearbeitet, ja. Deswegen ist sie auch ein bisschen ausgeleiert.
Ja, aber die hier ist noch wie neu. Und ja.
Sehr hübsch. Das ist Aurel.
Muss ja sein, wir kriegen von Wizards oder ich weiß nicht, ob das noch künftig so sein wird. Ich denke schon, wir haben ja auch noch Kooperation mit Wizards vor. Können wir höchstens drüber reden, ne? Das wird wahrscheinlich vorher laufen. Wir kriegen ja immer die beiden Versionen zugeschickt. Und manchmal verschenken wir eine davon dann. In dem Fall, ich glaube, das ist der einzige Fall, haben wir beide Bücher behalten, weil du es halt so gerne magst.
Ja. Und weil ich auch das Design gerne mag. Ich meine, es ist eine Eule. Es ist eine gehörnte Eule. Also, wenn man sie ganz sieht, dann hat sie auch noch den Körper eines Wolfs, der aber aufrecht geht, weil sie eine Mischung aus lauter...
Dann würde ich sagen, oh, ein dünner Bär.
Ja, also sie ist eine Mischung aus verschiedenen Tieren des Polarkreises.
Okay. Ich habe im Cover, das ist ein Wolf, okay. Siehst du? Nee, das ist eine Eule.
Ja, man sieht den Körper nicht.
Man kennt es nicht. Aber das sind Wölfe. Mhm. Genau, zu der Partnerschaft, ne? Also Maike hat ja vor kurzem auch nicht für unseren Kanal, sondern für den Wizards-Kanal Werbespots beigetragen, wo sie die neuen D&D-Regeln quasi angepriesen hat. Das war eigentlich ganz cool. Wenig Arbeit. Ich weiß nicht, ob sie bezahlt haben schon. Das geht jetzt auch. Müssen wir jetzt nicht drüber reden hier. Hat ja nichts mit dem Kanal zu tun. Aber sie wollten dann auch, dass wir eine D&D-Runde bei uns auf dem Kanal spielen, wo wir die neuen Regeln benutzen. Und wir haben gesagt, wir benutzen die schon seit einem Dreivierteljahr. Also wir machen das schon. Und dann haben sie aber gesagt, ja, aber hier Geld. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir machen eigentlich keine Sponsorings. Also wir haben, aber wenn wir uns an die eigene Nase fassen, wir machen trotzdem sehr viel mit Pegasus und Overkill und System Matters, was man natürlich auch Werbung nennen könnte. Ohne dass da jetzt irgendwie riesen Geldsummen fließen. Oder wenn, dann selten. Warum machen wir es dann hier nicht? Vor allem, wenn sie uns anbieten, dass sie auch alle vergüten, die mitspielen. Und wir entscheiden können, wer mitspielt. Und dass dann wiederum Leute sind, die das vielleicht gebrauchen können, das Geld. Also haben wir gesagt, gut, dann verteilen wir das unter den Leuten, die das cool finden und Bock drauf haben. Und deswegen, ich hoffe, das hier geht vorher online. Wahrscheinlich am 29. Juni wird dann ein Stream stattfinden, wo du wahrscheinlich aus Infinite Staircase ein Abenteuer leiten wirst. Das war mein Vorschlag. Mhm. Du kannst natürlich noch andere Vorschläge einbringen, aber...
Nö, ich finde das einen guten Vorschlag.
Ja, ist nämlich ein Sandbox-Abenteuer. When a Star Falls war das.
Mhm.
Kein Dungeon-Abenteuer.
Ja, und ein gutes obendrein noch.
Ja, wahrscheinlich nicht so gut wie das hier. Aber wenn wir es gespielt haben, können wir darüber reden. Dann kannst du direkt Vergleich machen.
Nächstes Video.
Und ihr könnt uns ja mal sagen in den Kommentaren, welches von den Kampagnen oder Abenteuern, die wir schon mal auf dem Let's Play-Kanal gespielt haben, wir in so einer Art und Weise nochmal behandeln sollen. Das war jetzt ein kurzes Video im Vergleich. Wir hätten ja auch stundenlang drüber gehen können. Wir haben für die Borbrat-Kampagne viel Nachklapp schon live im Stream gemacht. Mhm. Da wird es aber auch nochmal anbieten. Nyarlathotep, Orient Express, Greifenpass war jetzt relativ neu. Muss ja nicht immer eine Riesenkampagne sein.
Ich meine, das hier hat den Vorteil, dass es keine verschiedenen Editionen davon gibt.
Ja. Und auch wenn es 300 Seiten sind,
in sich gut abgeschlossen,
war man noch relativ schnell dadurch.
Ja.
Also 90 Stunden, wie gesagt. Aber Borbrat-Kampagne waren 140 oder so. Und das war die gekürzte Version.
Ja. Muss so bald nicht nochmal sein. War ja, episch. Kann einzigartig bleiben.
Schaut euch gerne an, was wir so gemacht haben. Es ist ja inzwischen wahnsinnig viel auf dem Let's Play-Kanal, aber teilweise auch noch hier auf dem Hauptkanal, weil wir ja den erst vor ein paar Jahren gegründet haben und viele Let's Plays dann auch hier gelandet sind. Und wenn da was dabei ist, wo ihr sagt, hey, da könntet ihr nochmal einen Nachklapp zu machen, dann schreibt uns das doch. Oder wenn euch was einfällt, was wir mal spielen sollten, wo ihr sagt, das würde ich gerne sehen, vielleicht machen wir das, wenn das genug Leute sagen und wenn wir dann auch Bock drauf haben. Also,
das hilft.
Ja.
Aber ich bin leicht für viele verschiedene Dinge zu begeistern. Das ist der letzte Abschluss. Auch wenn wir ein Sponsoring annehmen von Wizards oder so. Ich glaube, niemand kann uns vorwerfen, dass wir nur ein Spiel spielen würden. Du hast Aveia Turas den Schwanz abgerissen. Gratulation. Nein, das ist so. Sie wird so geliefert. Den muss man da reinstecken. Ah. Und
ja?
Es gibt sehr viele verschiedene Spiele, die aus sehr vielen verschiedenen Gründen mein Herz gewonnen haben. Und ich bin, mein Horizont erweitert sich ständig und ich bin stets bereit, andere Dinge auszuprobieren. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis dann.
Und falls ihr euch fragt, was das hier im Hintergrund ist, ja, wir haben hier gerade ein Andor-Video aufgenommen. Deswegen ist es unsere Star Wars-Kulisse, die wir extra dafür aufgebaut haben.
Es ist auch schon sehr spät und wir nehmen das jetzt noch hier auf, weil Nico nicht ab- und neu aufbauen wollte.
Genau, und ich habe hier nur die Farbe umgestellt. Von dem Hintergrund. Ist das nicht praktisch, dass man das kann?
Ja. Aber wir beenden jetzt dieses Video, weil es, wie gesagt, schon sehr spät ist. Nico jetzt in die Phase übergegangen ist, wo er hier eine Disco draus macht. Und ich morgen früh einen Termin habe.